What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning.
Hi Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen und ihr genießt den doch langsamen Ausklang des Sommers. Heute ist mal wieder Story Sunday. Für alle, die neu hergefunden haben, hier findet ihr eine Vielzahl verrückter Stories, die uns gemeinsam, also mich eingeschlossen, durch dieses verrückte Konstrukt namens Leben begleiten. Ein bisschen Unterhaltung zwischen den 10 Sekunden langen Insta-Reels, die sich täglich um unsere Synapsen schlingen, um unseren Geist zu... Okay, das geht jetzt wieder in eine ganz andere Richtung. Auf jeden Fall schön, dass ihr hergefunden habt und viel Spaß beim Durchhören. Heute lese ich eine Story aus meinem letzten Buch Mermaids and Vino vor. In der letzten hatte ich auch bereits erwähnt, dass ich ein neues Mikrofon habe. Leider habe ich heute einen wichtigen Adapter zu Hause vergessen. Es muss also wieder das alte Mikrofon herhalten. Nur eine kleine, eigentlich unwichtige Info am Rande. Na gut, und jetzt viel Spaß mit der kleinen Geschichte von Fyodor. Über Fyodor. Die Luft in der Kabine war kühl, gewürzt mit einem Hauch von Kerosin. In unregelmäßigen Abständen strömte es durch die Lüftung. Zusammen mit dem Parfüm, Billigdeos und sonstigen Ausdünstungen 200 anderer Passagiere bildete sich dieser unverkennbare Gestank, der einem kurz vor dem Start eines Flugzeugs in der Nase beißt. Die doppelschichtigen Kunststoffscheiben links von ihm waren von innen beschlagen. »Hoffentlich können wir bald starten«, hörte er seinen Sitznachbar zu seiner Frau sagen. Die sich perlenden, langsam an der Scheibe hinuntergleitenden Regentropfen ließen die dunklen Wolken am Himmel noch bedrohlicher erscheinen. Die Stewardess und der Steward beendeten gerade die Sicherheitsunterweisung. Niemand hatte ihnen dabei zugehört. Auf dem kleinen Flatscreen vor ihm, eingebaut in die Rückenlehne des vor ihm Sitzenden, tauchten immer wieder Informationen über Flugroute und Wetter auf. Start London 6 Grad Celsius, regnerisch, Windgeschwindigkeit 55 Kilometer pro Stunde. Ziel Bangkok, 28 Grad Celsius, sonnig, Windgeschwindigkeit 15 Kilometer pro Stunde, Flugdauer 9 Stunden 45 Minuten. Er konnte es kaum erwarten, das triste, verregnete London mit den vor allem in den Wintermonaten mürrischen Bewohnern und Bewohnerinnen zu verlassen. Bye London, hello 12 months of summer, postete er in dick markierten Buchstaben in seiner Instagram-Story. Gerade noch rechtzeitig, denn genau in diesem Moment brachten Dutzende von Litern Kerosin die Turbinen des riesigen A380 zum Glühen. Okay, Glühen ist vielleicht übertrieben, auf jeden Fall wurde einiges an Kerosin verbrannt. Die Passagiere wurden in die Sitze gepresst, die Flügel bogen sich nach oben und der 575 Tonnen schwere Vogel hob ab. 4 Jahre hatte er auf diesen Urlaub gespart und nun ganze 18.000 Pfund zusammen. Genug, um im armen Thailand für ein Jahr das Leben eines Königs zu führen. Genau das sah sein Plan vor. Ein paar Monate in Saus und Braus. Freunde und Familie erzählte er, dass diese Reise hauptsächlich kulturelle Hintergründe hätte. Insgeheim aber sehnte er sich danach, ein Jahr lang so richtig einen drauf zu machen. Dass ein Teil von seinem Geld, zumindest 8.000 Euro, von seiner verstorbenen Großmutter stammten und sie sein Vorhaben bestimmt nicht unterstützt hätte, war ihm vollkommen egal gewesen. Genauso wie das Leid und die Armut der Einheimischen. Natürlich freuten sie sich über seine Anreise bzw. das Geld in seinen Taschen, doch ihre Armut war es, die er sich für sein Abenteuer zugute machte. So hat er sich schon im Vorhinein im Internet die besten Escort-Seiten herausgesucht, einige Profile abgespeichert und für die erste Nacht in seinem schicken Bangkoker Apartment mit Susan, einer einheimischen 22-Jährigen, ein Date vereinbart. 2 Stunden ihrer Lebenszeit für gerade mal 40 Pfund. Als er auf ihrem Profil gelandet war, verschwendete er keinen Gedanken daran, ob sie ihre Tätigkeit freiwillig ausüben würde oder dazu gezwungen wurde. Es war ihm egal, dass Susan nicht ihr echter Name war. Dieser interessierte ihn recht wenig. Es war ihm egal gewesen, so wie den Millionen anderen Touristen, die es ihm gleichtaten. Fyodor war an sich kein schlechter Mensch, aber für seine 26 Jahre dem abgeschlossenen Mechatronikstudium und eigentlich gutem Bildungsstand doch noch sehr naiv und unerfahren. Man könnte auch sagen, leicht dümmlich. Sein bisheriger Misserfolg bei Frauen war nicht unbedingt seinem Aussehen geschuldet, sondern vielmehr seiner Unsicherheit. Er galt als Einzelgänger, introvertiert und wortkarg. Keine gute Voraussetzung für ein selbstbewusstes Auftreten bei Dates, woraufhin auf diese nur sehr selten ein zweites folgte. Dies wollte er in den nun folgenden 12 Monaten ändern, und so malte er sich in seinen Gedanken aus, wie er nach seinem Abenteuer sonnengeküsst nach Hause käme, im Gepäck Dutzende von durchzechten Nächten und den verrücktesten Geschichten. Er wollte all das nachholen, was ihm seiner Meinung nach in den letzten Jahren entging. All die Nächte, in denen ich allein in meinem Bett lag, ausradieren, um sie mit wilden Exzessen zu ersetzen. Ein neuer Mensch, ein neues Kapitel, dachte er sich, als er durch das kleine Fenster des Flugzeugs blickte. Tschüss, altes Leben. Hätte er gewusst, dass dieses Flugticket in das vermeintliche Paradies ein Ticket in die Hölle war, wäre er gewiss daheim geblieben. Aber so ist das nun mal. Wir wissen nicht, was uns nach der nächsten Kurve oder in einem über Airbnb gebuchten Apartment erwarten wird. Bei ihm war es Susan, die eigentlich Arisara hieß und vor 2 Jahren nach Bangkok gezogen war, um ihr Geld für die Behandlung ihrer schwerkranken Mutter zu verdienen. Ihr Heimatort hieß Muang Pisaloku, irgendwo im Norden Thailands. Sie hatte einen Hund namens Kong, den sie über alles liebte und der jedes Mal vor Freude Luftsprünge machte, wenn sie zu Besuch kam. Ihr altes Zimmer war voll mit Zeichnungen. Die Farben hatte sie aus dem Gestein, Erde und den Blüten von Blumen gewonnen. Für sie hatten diese Farben mehr Charakter als die vom Supermarkt. All diese Informationen haben nichts mit der Geschichte hier zu tun, doch Susan, nein, Arisara, hat es verdient, eine Seele zu bekommen, wenn sie ihr schon in der Kälte dieser Geschichte geraubt wurde. Die ersten Wochen in Bangkok waren genauso, wie sich Fyodor sie ausgemalt hatte. Das Ausgehviertel war voll mit seinesgleichen, aber tausenden privilegierten Touristen aus dem reichen Westen, China und Russland. Zwischen dem billigen Konsum und der Armut der Einheimischen suchten sie nach Spaß. Nach ein paar Wochen hatte sich Fyodor an die Stadt, ihren Lärm und den Gestank gewöhnt. In einer Handvoll Bars hatten sie ihn bereits beim Namen angesprochen. Am Anfang erfreute er sich darüber, denn es ließ in ihm ein Gefühl der Zugehörigkeit aufsteigen, doch es war offensichtlich, dass es überall, wo er war, nur darum ging, ihm das Geld aus den Taschen zu ziehen. Am besten still und heimlich, verpackt in einem netten Gespräch und freundschaftlicher Atmosphäre. Bei den Wochen und Monaten wurde er diesem Spaß aber ziemlich überdrüssig, und als die abendlichen Abläufe zunehmend vorhersehbarer wurden, machte sich in ihm ein Gefühl der Eintönigkeit breit. An diesem Abend ganz besonders. Er war in seiner Lieblingsbar, dem Taifun. Es dauerte keine 2 Minuten und er war, wie auch in den Abenden zuvor, umringt von jungen Frauen. Dieses Mal aber versuchte er, sie zu ignorieren. Es dauerte eine Weile, aber nach ein paar gescheiterten Versuchen ließen sie von ihm ab, zumindest vorläufig. Der Abend hatte aber gerade erst begonnen. Som Chai, der Barkeeper und stellvertretende Besitzer der Bar, war gerade dabei, Fyodors Mojito zu mixen, als er bemerkte, wie er wieder eine der Tänzerinnen abwies. Er versuchte, Blickkontakt mit ihm herzustellen. »Kollege, nicht gut heute?« Fyodor schüttelte mit dem Kopf und rollte die Augen nach oben. Da der DJ heute um einiges lauter spielte, musste er regelrecht zurückschreien. »Nee, heute gehe ich es langsam an.« Som Chai grinste ihm zu und stellte den fertigen Mojito auf den Tresen. »Langsam nicht gut. Heute extra stark.« »Was?« Fyodor verstand kein Wort. »Was hast du gesagt?« Som Chai nickte ihm bejahend zu, zwinkerte ihm noch einmal und nahm anschließend die Bestellung eines anderen Gastes auf. Die Bar füllte sich zunehmend. Immer wieder verschwanden ein paar Frauen mit ihrer Begleitung in einem der hinteren Räume. Meistens waren es alte, dicke Europäer oder kleine chinesische Kaufleute, meist aus der Mittelschicht. Die richtig Reichen feierten ihre dekadenten Partys in den Wolkenkratzern über der Stadt, teilweise mieteten sie ganze Stockwerke. Die dreckigen Gassen waren für das einfache Volk. Ihresgleichen ließ sich nur sehr selten hier unten blicken. Fyodor konnte das gut nachvollziehen. Überfälle waren hier nicht selten und die Straßen dreckig und voller Ratten. »Wenn die alle nur wüssten«, dachte er sich und nahm einen kräftigen Schluck von seinem Mojito. Seiner Familie und den Freunden hat er erzählt, dass er sich gerade auf einer idyllischen Insel im Süden Thailands befände. Manchmal schlafe ich auch auf dem Strand. Am Strand, erzählt er noch gestern Abend seinem Vater am Telefon. Vom schlechten Gewissen geplagt, nahm er noch einmal einen kräftigen Schluck von seinem Mojito. Der Drink war bitter, genauso wie der Beigeschmack seiner Lügen. Zum ersten Mal fühlte er sich dieser schuldig. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, die Stadt zu verlassen und weiterzuziehen. Das mit der Insel im Süden hört sich eigentlich echt gut an, dachte er sich. Er war dabei, noch tiefer in seinen Gedanken zu versinken, als er plötzlich ein Kribbeln in seinem rechten Bein bemerkte. Er winkelte es an, wollte sich an der kribbelnden Stelle kratzen, als sich um ihn herum plötzlich alles zu drehen begann. Es fühlte sich an wie ein Schlag, ein nach innen gerichteter Schlag, der seinen Geist mit voller Wucht aus dem Körper katapultierte. Für einen kurzen Moment kam es ihm vor, als würde er sich von der Decke aus selbst betrachten. Verdammt, was passiert hier? Das Kribbeln wurde stärker und breitete sich nun in seinem ganzen Körper aus. Der Spiegel hinter der Bar, durch welchen er sich sah, begann sich zu wellen. Es waren kleine Wellen, die von oben nach unten zogen und die Gesichter der Menschen um ihn herum verzerrten. Sie zogen fürchterliche Grimassen. Fuck, jemand hat mir was in den Drink getan. Dies war einer seiner letzten klaren Gedanken. Zeitgleich mit dieser Erinnerung betraten ein Dutzend neuer Touristen die Bar, mit ihnen eine Schar an Frauen. Der DJ drehte die Musik noch ein Stück lauter, woraufhin ihn der tiefe Bass in seiner Brust direkt auf die Tanzfläche dirigierte. Es fühlte sich an, als wäre er an seinen Beinen und Händen Fäden und über ihm ein fieser, grinsender Puppenspieler. Genau diesen Puppenspieler sah er, als er auf die Decke über ihm blickte. Theodor rieb sich die Augen, der Puppenspieler war verblasst und nach 2 Sekunden auch schon wieder vergessen. In den geweiteten Pupillen brach sich das Licht der Diskokugel. Schweißgebadet, mit einem neuen Drink in der rechten Hand und die linke an der Taille einer jungen Frau, ließ er dem Automatismus dieses Moments gewähren. Da ihm jegliche Selbstkontrolle entzogen wurde, genau wie sein rationales Denken, war es sinnlos, sich dagegen zu wehren. So versank er immer tiefer in der unkontrollierbaren Dynamik des Moments. Sein Geist schlummerte irgendwo zwischen Bangkok und London, dem Apartment und dem Taifun, irgendwo tief zwischen seinen Synapsen, wartend auf einen Moment der Klarheit. Doch die Gesichter in den Spiegeln blieben verschwommen. Dann irgendwann frische Luft. Theodor blickte nach unten und erkannte seine Schuhe, wie sie immer wieder leicht nach außen schlenderten und abwechselnd einen Schritt nach vorne machten. Neben ihm vernahm er eine Frauenstimme. Sie lachte ihn an und so lachte er zurück, nicht wissend aus welchem Grund. Es schien keinen Grund zu brauchen. Sein Zeitgefühl hatte Risse und so kam es ihm vor, als würde er riesige Sprünge machen. Das Tanzen, der Toilettenbesuch, die kühle Zunge seiner Begleitung, all diese Gedankenschnipsel fühlten sich an wie die Sprünge einer Spielfigur, die immer wieder über mehrere Felder sprang. Nun schien es, als hätten sie das Taifun verlassen und wären auf direktem Weg in Richtung seines Apartments. Das erkannte er daran, dass er an einer neonfarbenen Leuchtreklame vorbeilief, die sich ganz in der Nähe seiner Straße befand. Das grelle, giftgrüne Licht ließ seine Jeans, Hose und den kurzen weißen Rock seiner Begleitung heller aufleuchten. Der nächste Sprung war nicht weit entfernt und so dauerte es für ihn nur ein paar Sekunden, bis er eine metallene Treppe hinauflief, direkt vor die Tür seines Apartments. Während er ungeschickt in seiner Hosentasche nach dem Schlüssel suchte, spürte er schon wieder diese kalte Zunge in seinem Mund. Er versuchte, sich an ihren Namen zu erinnern, doch er war sich nicht einmal sicher, ob sie ihm diesen überhaupt verraten hatte. »Willkommen«, er musste kurz aufstoßen, »willkommen in meinem Reich.« Theodor öffnete die Tür, stolperte in den Flur und ließ den Schlüssel auf den Boden fallen. Sofort packte ihn seine Begleitung am Arm und zog ihn in Richtung Schlafzimmer. Obwohl sie beide schweißgebadet waren, durchtränkt vom kalten Rauch der Bar und den Gerüchen dutzender anderer Menschen, konnte er weder etwas riechen noch schmecken. Sein Gesicht war taub und die Gedanken stumm. Theodor verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Rücken auf das Bett, starrte auf die Decke und streckte seine Arme aus, als wolle er die Welt umarmen. Seine Begleitung ließ sich auf seinen Oberkörper fallen, stemmte sich wieder ein wenig von ihm weg und begann sich das Hemd aufzuknöpfen. Es war aber eher ein Aufreißen, denn die Knöpfe seines Hemdes sprangen quer durch das Zimmer. Nun konnte er zum ersten Mal ihre Augen sehen. Neben ihrer linken Pupille erkannte er ein kleines Muttermal, doch sie ließ ihm keine Zeit, es länger zu betrachten. Ihre Zunge glitt langsam an seinen Zähnen entlang, hoch zum Gaumen und wieder nach unten. Die Hand wanderte langsam Richtung Süden. Auf diesen Moment folgte der letzte Sprung seiner Spielfigur hinein in einen tiefen Schlaf. Schachmatt. Irgendwann, nach einer gefühlten Vergänglichkeit, flackerten die ersten Gedanken wieder auf, als wären sie die Flamme einer beinahe erloschenen Kerze, die in ihrem eigenen Wachs zu ersticken drohte. Sein junger Körper hatte schon einige exzessive Abende erlebt, doch die letzten paar Stunden schienen stark an seinen Knochen genagt zu haben. Das starke Ziehen im linken Bein ließ ihn erwachen. Nicht nur das, während dem Einatmen fühlte er, wie sich seine Rippen langsam nach außen bogen und sich dehnten, als wären sie die Sehne eines Bogens, eines fragilen Bogens, der kurz davor stand zu brechen. »Es war eine Nacht«, dachte er sich und fragte sich kurz nach dieser Erkenntnis, was wohl dieses eigenartige Ziehen in seinem linken Bein sein könnte. Die Augen hielt er noch immer geschlossen. Hätte er sie jetzt schon geöffnet, hätte er sich dem Tag stellen müssen, genauso wie dem Kater und der Begleitung, die bestimmt noch immer neben ihm im Bett lag. Daran konnte er sich noch erinnern. Das Girl, das Tanzen und all die Drinks, verdammt, die haben mir was in den Drink getan. Nein, das muss jetzt endlich aufhören, ich muss hier weg, sprach er in Gedanken mit sich selbst. Während er so dalag und bemüht war, wieder einzuschlafen, traf er den Entschluss, noch heute Abend einen Bus aus der Stadt zu nehmen. Finito, das war's. Das ist nicht mehr gesund. Er zuckte zusammen. Das Ziehen im Bein wurde stärker. An ein erneutes Einschlafen war nicht mehr zu denken. Seit wann habe ich eigentlich so einen seidenen Bettbezug? Er strich mit der Hand über die Matratze und kam zu dem Entschluss, dass ihm seine Sinne bestimmt einen Streich spielen würden. Vielleicht ist die Hand eingeschlafen, so öffnete er die Augen, musste sie aber gleich wieder schließen. Noch nie war es in seinem Apartment derart hell, noch nie war es derart lichtdurchflutet. Nach ein paar Sekunden versuchte er es erneut. »Warum verdammt nochmal ist es hier so hell?« Langsam gewöhnten sich seine Augen an das Licht. Direkt vor ihm erkannte er die verschwommenen Umrisse eines dunklen Regals, darüber ein großes Kruzifix, das an einer weißen Wand hing. An ihr befanden sich einige Bilderrahmen, dessen Abbildungen er aber nicht genau erkennen konnte. Fyodor versuchte, sich umzudrehen. Auf der rechten Seite des Regals erkannte er ein großes Fenster. Er drehte sich wieder auf den Rücken, winkelte die Beine an und versuchte, sich aufzurichten. Doch diese kleinen Bewegungen raubten ihm Unmengen an Kraft. »Holy moly, was geht hier ab? Ich bewege mich wie ein alter Mann«, dachte er sich und musste innerlich lachen. Noch nahm er es mit Humor. Als er sich endlich aufgerichtet hatte, im Bett saß, vernahm er den sterilen Geruch, der in der Luft lag. Es roch, als hätte jemand Desinfektionsmittel im Raum verteilt. Er rechnete eins und eins zusammen, woraufhin sich sein Herzschlag erhöhte. Fyodor spürte regelrecht, wie sein Herz damit zu kämpfen hatte, das Blut durch den Körper zu pumpen. »Ein Krankenhaus? Hatte ich einen Unfall?« Der Gedanke war naheliegend, doch »Warum soll ich in einem Krankenhaus liegen? Was ist gestern passiert? Was geht hier?« Es musste etwas passiert sein. Immerhin fühlte er sich, als hätte er seit 2 Wochen in diesem Bett gelegen. Die Wirbelsäule zu strecken und die Schultern nach hinten zu drücken war unmöglich. Gar fühlte es sich so an, als hätte ich am Rücken gar keine Muskeln mehr. Fyodor ließ die letzten Erinnerungen Revue passieren. Er erinnerte sich daran, wie er zusammen mit seiner Begleitung die Treppe zum Apartment hinauftorkelte, durch die Tür öffnete, vor dem Bett das Gleichgewicht verloren hatte und mit ausgestreckten Armen auf der Matratze landete. Auch an das Muttermal und in ihrem linken Auge konnte er sich noch erinnern, genauso wie an seinen letzten Sprung, Schachmatt, dann Filmriss. Der Raum, in welchem er sich befand, war noch immer in einem grellen Schleier gehüllt. Fjodors Augen fühlten sich trocken an. Er drehte sich nach links in Richtung der Bettkante, streckte die Beine über die Matratze und berührte mit den Zehen den Boden. Ein Alarm ertönte, er zuckte zusammen. Vor lauter Schreck wäre er beinahe wieder auf den Rücken gefallen, doch er konnte seinen Oberkörper gerade noch rechtzeitig ausbalancieren. Das Alarmsignal war ein dumpfes, rhythmisches Piepsen, das er auf seinem rechten Ohr lauter wahrnahm als auf dem linken. Allem Anschein nach sah er nicht nur schlecht, auch sein Hörvermögen war beeinträchtigt. Er versuchte, sich die Augen zu reiben und erschrak, als er mit seinen Fingerspitzen die Augenhöhle berührte. Seine Finger waren rau. Durch die raue Haut ertastete er dünne Knochen, die sich durch die ebenso dünne Haut bohrten. An manchen Stellen schien er wund zu sein. Was zum... Genau in diesem Moment erlosch das dumpfe Piepsen des Alarms. Vor ihm erkannte er zwei Gestalten, die sich schnell auf ihn zubewegten. Als sie direkt vor ihm standen, dröhnte eine kräftige, bestimmende und doch freundliche Frauenstimme durch seinen Kopf. »Guten Morgen! Da scheint heute aber jemand voller Energie zu sein. Hast du gut geschlafen?« Fjodor musste raten, aber... Umso näher ihm die zwei Gestalten kamen, umso besser konnte er erkennen, wer da genau vor ihm stand. Er erkannte eine ältere Dame von kräftiger Statur und ein junger Mann. Dieser berührte nun seine Schultern. Der junge Mann musste nur ein wenig Druck ausüben und schon sank Fjodor mit dem Rücken zurück auf die Matratze. Panik stieg in ihm auf. Die Panik eines jungen Menschen, der am Vortag feiern war und am nächsten Morgen in einem Krankenhaus erwachte, weder sehen noch hören konnte und durch dessen raue Hände dünne, kalte Knochen ragten. Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Lass mich los, verdammt. Hilfe, ich muss hier weg. Lass mich gehen. Fjodors Gedanken wurden klarer. Er hörte den Klang seiner Stimme, hörte, wie er laut nach Hilfe schrie, doch mehr wie ein leises Stöhnen und Wimmern glitt nicht über seine Lippen. Die ältere Dame und der junge Mann schienen nicht darauf zu reagieren. »Lass mich los, verdammt! Wo bin ich hier? So hilf mir doch jemand!« Der junge Mann, der etwa gleichen Alters schätzte, drehte ihn auf die Seite und zog ihm seine Pyjama-Hose nach unten. Um seine Hüfte gespannt, erkannte Fjodor eine große weiße Windel mit blauen Klebestreifen. Der junge Mann entfernte sie. Währenddessen gab die ältere Dame ihm ein paar Anweisungen, da sich Fjodor auf die linke Seite drehte und das Ohr mit dem etwas besseren Hörvermögen auf der Matratze lag, konnte er von ihrem Gespräch nur ein paar Bruchstücke verstehen. »Genau. Die Klebestreifen vorsichtig zu dir ziehen und mit der freien Hand die Windel halten. Super«, hörte er die Dame sagen. Fjodor schielte unterdessen der Matratze entlang in Richtung seiner dünnen Beine. An seinem Schienbein erkannte er einen Druckverband. Hier schien der Schmerz, der ihn zuvor erwachen ließ, seinen Ursprung zu haben. Der junge Herr legte die Hände behutsam auf den Verband, schnitt ihn mit einer kleinen Schere auf und säuberte die Wunde. Es ging alles sehr schnell, fast schon routiniert, als hätte er diese Wunde schon seit Wochen gereinigt. Die ältere Dame schaute ihm noch immer kontrolliert über die Schultern. »Gut so.« Nachdem sie die Wunde gesäubert hatten, setzten sie Fjodor in einen Rollstuhl. »So, und jetzt gehen wir kurz unter die Dusche und dann gibt's ein gutes Frühstück.« Die Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein hatten Fjodor währenddessen innerlich zerrissen. In Gedanken wehrte er sich mit voller Kraft gegen ihr Vorgehen, das er als Gewalt und Angriff wahrnahm, doch er konnte rein gar nichts dagegen ausrichten. Noch nie fühlte er sich derart wehrlos und schwach. In seinen Gedanken hatte Fjodor noch immer seine jugendliche Stimme, die Stimme von gestern Abend, als er den Kellner aufgrund der lauten Musik regelrecht anschreien musste. »Ich kann mich noch genau daran erinnern.« Er hörte die Musik, hatte den Geruch, der in der Luft lag in der Nase und den bitteren Geschmack des Mojitos auf der Zunge. »Der bittere Geschmack.« Fjodor wurde panisch. »War es der Kellner? Hat er mich hierher gebracht?« Äußerlich war ihm seine innere Unruhe aber nicht anzusehen. Während sie ihn in das Bad schoben, lehnte sein Kopf auf der rechten Schulter.
Oder war es sie?
Er dachte an seine Begleitung. Während Fiodor in Gedanken noch einmal den Abend Revue passieren ließ, zogen sie die Bremsen seines Rollstuhls fest. Er befand sich nun in einem kleinen Bad, das sich direkt hinter seinem Bett neben der Tür befand. Sie setzten ihn auf einen grauen Stuhl unter der Dusche und schalteten das Wasser ein. Die Berührungen waren ruhig und bedacht. Das Wasser ließen sie erst über seinen Körper fließen, als es warm geworden war. Währenddessen redeten sie ihm freundlich zu.
Sie sind mir also freundlich gesinnt. Wenn Sie mir was Böses wollen würden Sie mich nicht so sanft berühren?«
Obwohl er innerlich verzweifelte, versuchte er, die Situation zu analysieren.
»Es scheint, als würden Sie mich kennen, zumindest glauben Sie das, aber ich heiße...«
Immer wieder sprachen sie ihn beim Namen an, nur war es nicht seiner.
»Chuck, heute wird es am Nachmittag einen Gottesdienst geben. Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen.«
Der junge Mann wischte ihm mit einem Lappen über den Rücken.
»Ich heiße nicht Chuck, ich heiße Fiodor. Das muss eine Verwechslung sein. Ich gehöre hier nicht her.«
Der warme Lappen auf seinem Rücken fühlte sich gut an, vor allem weil ihn dieser zuvor gejuckt hatte und er sich nicht kratzen konnte. Dennoch glitt ihm ein verzweifeltes Stöhnen über die Lippen. Es war das erste Mal, dass er einen Laut von sich gab. In Sprache übersetzt war dieses Stöhnen ein lauter Schrei.
»Mein Name ist Fiodor!«
Der junge Mann wendete den Lappen aus und legte ihn auf den Heizkörper. Die ältere Dame schaute ihm dabei noch immer kontrollierend über die Schultern. Nun trockneten sie seinen Körper mit einem großen, sanften Handtuch.
»Alles gut, Chuck. Wir sind schon fertig. Du wirst wieder etwas sehen, oder?«
fragte sie ihn und reichte dem jungen Mann die Brille, woraufhin dieser sie ihm aufsetzte. Fiodor hatte noch nie Probleme mit seinen Augen, doch als sie die Brille auf seiner Nase absetzten, schien es, als würde sie ihm eine neue Welt offenbaren. Die Konturen wurden auf einen Schlag scharf. Zwar nicht so, wie er es gewohnt war, doch es war kein Vergleich zu vorher. Nun konnte er seine Umgebung genauer betrachten. Als erstes versuchte er, sich räumlich zu orientieren. Anschließend musterte er die zwei.
»Pfleger?«
Fiodors Blick landete auf dem Tattoo des jungen Mannes. Dieser war gerade damit beschäftigt, seine Beine abzutrocknen. Sorgfältig tupfte er mit dem Handtuch auf Fiodors offene Wunde. Dieser starrte noch immer auf das Tattoo des jungen Mannes, auf dessen Unterarm sich eine Abbildung des Sonnensystems befand. Genauer gesagt die Reihenfolge der Planeten. In einer Linie zogen sie sich hoch bis zu seinem Ellenbogen. Fiodor betrachtete ihn ein wenig genauer. Der junge Mann war groß gewachsen, von dünner Statur, mit schmalen Schultern und kurzem Haar. Die Haut war jung, straff und mit kleinen, hellen Pigmentflecken übersät.
»Muss tatsächlich in meinem Alter sein«, dachte er sich und schiete zurück auf seine alten Hände.
»Ich verstehe das nicht«, Fiodor stöhnte wieder ein wenig auf.
»Alles gut, jetzt setzen wir dich zurück in den Rollstuhl, mein Freund.«
Der junge Mann griff ihm mit beiden Unterarmen unter die Achsel und hob ihn behutsam nach oben. Mit einem Handgriff hatte ihm die ältere Dame eine Windel um die Hüften gespannt. Anschließend setzten sie ihn gemeinsam zurück in den Rollstuhl.
»So, mein Freund, jetzt noch eine frische Jogginghose. Wir haben einen neuen Weichspüler, eine Mischung aus Marille und Lavendel. Er riecht herrlich.«
Der junge Mann hatte recht. Es war ein angenehmer Duft, der den penetranten Geruch des Desinfektionsmittels, mit dem die ältere Dame den Stuhl in der Dusche gereinigt hatte, sofort übertönte. »So, und jetzt gibt's Frühstück.« Kurz bevor er ihn auf den Flur hinausschob, erhaschte Fiodor noch einen Blick in den Spiegel und wünschte sich daraufhin, er hätte sich diesen erspart.
»Wie kann das sein? Wie kann das? Das kann nicht sein!«
Seine Haare waren grau und die schmalen, herausstehenden Wangenknochen warfen einen leichten Schatten auf sein Gesicht. Die Schultern waren steif und dünn, die Haut fahl und blass.
»Was habt ihr mit mir gemacht?«
Der junge Mann schob Fiodor in den kleinen Flur weiter durch die Tür seines Zimmers hinaus in einen großen Raum. Vor ihm erkannte er eine weiße Küche, auf deren Arbeitsfläche einige Blumenvasen standen. Auf dem großen Tisch befanden sich drei große Obstschalen, mehrere Laib Brot, Marmelade und frischer Kaffee. Ein reichlich gedeckter Tisch, für den Fjodor gerade nicht viel übrig hatte. »Warum, Chuck? Verdammt, hört mir doch zu, ich heiße Fjodor! Hilfe, Hilfe, Hilfe!« Innerlich schrie er, doch nach außen hin seufzte er lediglich ein paar Mal auf. »Da scheint aber jemand Hunger zu haben«, antwortete ihm der junge Mann. Ungenauer konnte man dieses Seufzen gar nicht deuten. Er schob Fjodors Rollstuhl vor den Tisch, befestigte an seinem Hals einen Kleiderschutz und griff nach dem Laib Weißbrot und der Marmelade. Währenddessen streifte Fjodor mit seinem Blick durch den Raum. Neben ihm, gegenüber von ihm, am ganzen Tisch verteilt, saßen ebenfalls Menschen. Auch sie waren alt und vom Leben gezeichnet. Ein paar von ihnen waren komplett auf die Hilfe der anderen angewiesen. Manche andere konnten noch selbstständig den Löffel zum Mund führen und ein paar andere lasen in einer Zeitung oder pfiffen zu Musik aus dem Radio, als wären sie hier im Urlaub. Durch den kleinen Radio, der neben einer der Blumenvasen auf dem Küchentisch stand, erklang ruhige klassische Musik. Die Stimmung war friedlich, kein Geschrei, kein Gejammer. Viele von den alten Menschen am Tisch hatten ein Lächeln im Gesicht, als würden sie sich freuen, hier zu sein. Ein Altenheim? Fjodor, stockte der Gedanke. Hinter dem Esstisch durch die großen Fenster hindurch erkannte er eine gewaltige Gebirgskette mit von Schnee überzogenen Gipfeln. Wie eine Mauer zog sich das Gebirge dem Horizont entlang. »Das ist ungewöhnlich. Ich war gestern noch in Bangkok. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich bin Fjodor«, er schielte zu dem jungen Mann neben ihm. Dieser war noch immer mit dem Anrichten des Frühstücks beschäftigt. Fjodor wanderte mit den Augen über den Tisch und landete auf der Zeitung direkt neben dem Teller. Das Kleingedruckte konnte er nicht lesen, dafür aber die Überschrift und andere dick markierte Zahlen. Es war eine Zeitung aus der französischen Schweiz. Neues aus der Schweiz, Gemeindewahlen, Wetter, Horoskop, August 2023. Fjodor stöhnte wieder ein paar Mal laut auf. »Ja, Chuck, ich bin gleich bei dir. Soll ich dir ein bisschen Milch über das Brot gießen? Nicht? Dass du dich schon wieder verschluckst.« Fjodor ignorierte ihn und las erneut die dick markierten Schriftzüge der Zeitung. Gemeindewahlen, Wetter, Horoskop, August 2023. Es war eindeutig alles in Französisch geschrieben, und doch hörte er während dem Lesen in Gedanken die englische Übersetzung. Seit wann kann ich Französisch? Ich hatte das nicht mehr aus. Das ergibt keinen Sinn. Das ist... Als sich vor seinem Mund plötzlich ein Löffel befand, wurde er aus den wild rotierenden Gedanken gerissen. Der junge Mann hatte in der Zwischenzeit das Weißbrot mit dem Marmeladenaufstrich in kleine Würfel geschnitten, sie in Milch getränkt und einen der aufgedunsenen Brotwürfel auf dem Löffel platziert. Auf dem Tisch erkannte Fjodor eine offene Box mit bunten Pillen und einen Mörser. Im Mörser waren noch die Rückstände eines weißen Pulvers zu sehen. »Mund auf, mein Freund!« Fjodor wehrte sich dagegen, wollte den Mund per se nicht öffnen, doch der junge Mann tippte mit dem Löffel immer wieder gegen seine Lippen. »Nur einen kleinen Löffel, Chuck, komm schon!« Er übte ein wenig mehr Druck aus, woraufhin der Löffel schlussendlich doch in seinem Mund landete. Das war ihm zu viel. Fjodor spuckte das Brot aus, ächzte laut vor sich hin und versuchte, sich im Rollstuhl zu drehen. Tatsächlich schaffte er es, seinen Körper ein wenig vom ledernen Sitz rutschen zu lassen. Der Erfolg währte aber nur kurz, denn sogleich spürte er, wie ihm jemand unter die Achseln griff und ihn wieder nach oben zog. »Alles gut, Chuck«, hörte er eine Frauenstimme sagen. Es war die ältere Dame vor ihm. Dieses Mal sprach sie aber Französisch. Oder war es doch Englisch? »Warum kann ich es nicht mehr unterscheiden? Denke ich gerade auf Französisch? Was passiert hier? Nein, das muss ein Traum sein. Ihr wollt mich doch verarschen.« In seinen Gedanken hatten sich nun beide Sprachen miteinander vermischt. »Lass dir Zeit. Du musst, glaube ich, erst noch wach werden«, sagte der junge Mann zu Fjodor, legte den Löffel auf den Teller und setzte sich zu einem anderen Bewohner, um auch ihm das Weißbrot in kleine Würfel zu schneiden.
Okay, ganz ruhig. Es gibt bestimmt eine plausible Erklärung dafür. Ich war gestern richtig heftig feiern. Vielleicht habe ich gerade eine Psychose oder eine Halluzination. Eine sehr reale Halluzination. Wer weiß, was die mir gestern in den Drink gekippt haben. Vielleicht bin ich auch hängen geblieben. Wie dieser Typ, der glaubt, dass er ein Apfel ist und Angst davor hat, dass man ihn essen könnte. Fjodor starrte auf das Gebirge vor ihm und bemerkte, dass die Umrisse der Gebirgsketten langsam unscharf wurden. Er hoffte, es wäre der Traum, der sich nun langsam in Luft auflösen würde. Endlich. Der Grund für die verschwommene Optik war aber seine Brille. Der Schweiß ließ sie langsam seine Nase entlang rutschen, bis sie den Halt verlor und auf seinem Schoß landete. Nun konnte er gar nichts mehr sehen. Ja, es ist auf jeden Fall eine verdammt reale Halluzination. Heftig. Ich spüre regelrecht, wie mein Körper dem Ende nahe ist. Okay, ich muss das jetzt mit Humor nehmen. Wird schon wieder vorübergehen. Ich muss einfach bisschen warten, abwarten, es aussitzen. Hier in diesem Rollstuhl. Sich mit dieser künstlich kreierten Erkenntnis zu beruhigen, tat gut. Er versuchte, es mit Humor zu nehmen. Was auch immer die mir gestern in den Drink gegeben haben, ich will es nie wieder nehmen. Nein, noch besser, ich werde nie wieder Alkohol trinken. Das war's, endgültig. Ich fahr morgen aus der Stadt. Er war kurz davor, sich noch tiefer in den Gedanken zu verlieren, als er neben sich eine Gestalt bemerkte und kurz darauf einen kühlen Gegenstand auf seinem Nasenknochen. »Brillen gehören nicht auf den Boden, mein Freund«, sagte der junge Mann, schob ihm die Brille zurecht und klopfte ihm leicht auf die Schultern. »Sollen wir das mit dem Frühstück nochmal probieren?« Er griff nach dem Löffel und führte ihn wieder an seinen Mund. Für einen kurzen Moment dachte Fjodor darüber nach, sich diesem Prozedere erneut zu entziehen, sich zu wehren, das Essen sofort wieder auszuspucken, doch er ließ es über sich ergehen. »Vielleicht erkenne ich am Geschmack des Brotes, dass das hier alles nicht real ist«, dachte er sich und öffnete langsam den Mund. Zu seiner Verwunderung schmeckte es aber genauso, wie er es sich vorgestellt hatte. Ein Weißbrot mit Marmelade, aufgesogen mit Milch, die dem Ganzen eine breiartige Konsistenz verlieh. Es war nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Fjodor begann zu kauen und versank erneut in seinen Gedanken, denn sie waren der einzige Ort, an welchem er gerade einen Hauch von Selbstbestimmung erleben durfte. Leide ich an Demenz? Vielleicht bin ich tatsächlich schon so alt und lediglich in meinen Gedanken noch jung, sozusagen gefangen in einer Art gedanklicher Zeitschleife. Oh mein Gott, ich verliere den Verstand. Was rede ich ja eigentlich? Die nächsten 20 Minuten ging er alle Möglichkeiten durch, drehte sich aber genauso im Kreis wie die halbtote Fliege neben der Obstschale. Nach dem Frühstück fuhren sie ihn zusammen mit zwei anderen Bewohnern auf die Terrasse. Die Luft war kühl, doch kalt war ihm nicht, denn kurz zuvor hatten sie ihm einen dicken Pullover übergezogen und ihn zusätzlich in eine Decke eingewickelt. »Sie sorgen sich um mich.« Auch wenn Fjodor gerade nicht viel dafür übrig hatte, der Ausblick war atemberaubend. Die ersten Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg über das Gebirge und verteilten sich auf seiner Haut. Das warme Licht fühlte sich gut an. In dieser angenehmen Wärme fand er einen kurzen Augenblick Stille. »Das ist doch alles nur ein Traum. Ich bin am Träumen. Am Träumen.« Die kommenden Wochen unterschieden sich nur in Nuancen voneinander. Fjodor befand sich in einem Sumpf aus rotierenden Gedanken, in dem er immer tiefer zu versinken drohte. Zwar versuchten die Pfleger und Pflegerinnen den Alltag der Bewohner und Bewohnerinnen ein wenig abwechslungsreich zu gestalten, doch während die anderen sich die Bälle zuwarfen, Karten spielten oder spazieren gingen, saß Fjodor alleine in seinem Rollstuhl. Er war ein Gefangener in einem fremden Körper. In Gedanken hörte er noch immer seine junge Stimme. »Ich bin Fjodor«, doch sie wurde leiser, dumpfer, bis sie irgendwann verstummte und sich die einzelnen Tage nicht mehr voneinander unterschieden. Auf jedes Frühstück folgte ein Nickerchen, genauso wie auf das Mittagessen. Abends wurde er um 19 Uhr ins Bett gebracht. Die meiste Zeit über hatte er geschlafen. Fjodors Träume waren seine einzige Zufluchtsstelle. Hier war er wieder jung oder zu Hause bei seiner Familie und Freunden. Hin und wieder träumte er auch von Bangkok und dann erneut, um dann erneut in seinem Rollstuhl zu erwachen, irgendwo in der französischen Schweiz. So wurden aus Wochen Monate, bis er irgendwann das Zeitgefühl zur Gänze verloren hatte. Auch die Erinnerungen an seine Stimme waren nur noch ein unverständlicher Hall im leeren Raum seines Geistes. Nur bei größeren Veränderungen wie dem Willkommenheißen eines neuen Bewohners oder größeren Festen erwachte er flüchtig aus seiner geistigen Trance. Der 23. März 2024 war einer dieser Tage. Fyodor erkannte das Datum auf dem großen hölzernen Kalender in der Mitte des Tisches. Der junge Mann, der eigentlich Martin hieß und mittlerweile seine Ausbildung zum Pfleger beendet hatte, setzte sich am Nachmittag mit einem Blatt Papier und einem Stift zu ihm an den Tisch. »Hallo, Schack, ich hab da so eine Idee. Schau mal her.« Martin schob das Blatt Papier zu ihm und zeigte mit dem Zeigefinger auf die darauf abgebildeten großen, dick geschriebenen Buchstaben. »Kannst du das lesen?« »Hallo, schön, dass du da bist.« Fyodor konnte die Worte gut lesen, auch wenn er einige Zeit dafür benötigte. Unter dem ersten Satz befand sich ein weiterer. Dieser war etwas kleiner geschrieben, aber trotzdem noch lesbar. Es war eine Anweisung von Martin. »Blinzle zweimal mit den Augen, falls du das lesen kannst.« Fyodor verstand. Martin wollte mit ihm kommunizieren, und so blinzelte er zweimal mit den Augen. »Wow, okay, das schaut schon mal gut aus.« Martin wirkte sichtlich überrascht und drehte das Blatt sofort um. Auf der Rückseite hatte er das komplette Alphabet abgebildet. Es war ebenfalls dick und groß geschrieben. Martin schob das Blatt Papier noch ein bisschen näher zu Fyodor. »Schau, die anderen hier glauben, dass du mit deinen Gedanken nicht mehr so ganz da bist, schon seit Jahren. Ich meine, du bist 98 Jahre alt. Das ist ein stolzes Alter. Trotzdem kommt es mir manchmal so vor, als ob du mir etwas mitteilen möchtest. Gestern Abend kam ich dann auf die Idee mit den Buchstaben. Ich dachte mir, dass es ein Versuch wert sein könnte.« Fyodor versuchte mit Martin den Blickkontakt zu halten, doch seine Augen machten immer wieder unkontrollierbare Bewegungen. Sie auf einen Punkt zu fixieren war nicht möglich, koordiniertes Blinzeln hingegen schon. »Ich werde nun ganz langsam mit meinem Finger über die Buchstaben wandern. Wenn du zweimal blinzelst, werde ich mir den Buchstaben notieren. Vielleicht schaffen wir es ja, einen ganzen Satz zu bilden.« Martin legte den rechten Zeigefinger auf das Blatt Papier. »Lass es uns mal versuchen.« Der Zeigefinger wanderte langsam über die Buchstaben. Schon nach ein paar Sekunden blinzelte Fyodor zweimal auf. »H?« fragte ihn Martin und notierte den Buchstaben auf einem anderen Blatt. »Blinzel zweimal, wenn H richtig ist.« Fyodor blinzelte zweimal mit den Augen. »Es funktioniert. Na gut, weiter.« Martin strich mit seinem Finger wieder langsam über die Buchstaben. Nach ein paar Sekunden blinzelte Fyodor mit den Augen. »I.« Martin notierte das I und legte seinen Finger zurück auf das A, um von vorne zu beginnen. Im Schnitt ließ er den Finger 2 Sekunden lang auf einem Buchstaben, genügend Zeit für Fyodor, um darauf zu reagieren. Dieser blinzelte erneut auf. »L. Okay, ich bin gespannt, was dabei rauskommt.« Er platzierte den Finger wieder auf dem A und wanderte über die Buchstaben. »F.« Martins Finger landete wieder auf dem A. Bei dem Buchstaben E begann Fyodor wie wild zu blinzeln. »E?« »Hilfe?« Martin schaute ihn entsetzt an. »Wobei soll ich dir helfen? Hast du Schmerzen?« Er setzte den Finger erneut auf den Anfang des Alphabets. Dieses Mal dauerte es über 10 Minuten, bis Fyodor den Satz fertig gebildet hatte. »Ich heiße Fyodor, bin 28 Jahre alt und komme aus London.« Martin lehnte sich tief in seinen Stuhl hinein, nicht wissend, wie er darauf reagieren sollte. »Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder?« Er verschränkte die Arme, entschied sich dann aber dafür, Fyodors zusammengewürfelte Buchstaben mit Humor zu nehmen. »Ach, okay, Chuck, da haben wir anscheinend einen kleinen Komiker.« Fyodor blinzelte erneut energisch mit den Augen, woraufhin Martin den Zeigefinger auf dem A platzierte. »Na gut, eine Runde geht noch, dann muss ich aber runter in die große Küche, die brauchen heute ein bisschen Hilfe bei dem Abendessen.« Dieses Mal dauert es ganze 15 Minuten. Theodore Burton, Kingston Street 16, London, Geburtsdatum 23.06.1995, Eltern Margaret und Walter Burton, war in Bangkok. Ich bin hier falsch. Während Martin die Buchstaben notierte, schüttelte er immer wieder ungläubig mit dem Kopf. Da hat jemand aber ein gewaltiges Durcheinander an Erinnerungen, mein Freund, sprach er leise vor sich hin. Fyodor blinzelte derweil energisch mit den Augen, stöhnte ein paar Mal etwas lauter auf und rutschte mit dem Körper ein wenig nach vorne. Martin versuchte, ihn zu beruhigen. »Tut mir leid, ich glaube, das war keine gute Idee.« Er setzte ihn wieder aufrecht in den Rollstuhl, klopfte ihm freundschaftlich auf die Schultern, faltete das Blatt Papier zusammen und stand auf. Natürlich hat er ihm nicht geglaubt. »Jetzt habe ich dich nervös gemacht. Es tut mir leid, mein Freund, es war wirklich eine blöde Idee.« Für einen kurzen Moment hielt Martin inne. Er hatte mit allem gerechnet, wilde Gedanken aus der Vergangenheit, irgendwelche wirren Gedankenschnipsel aus der Kindheit, aber nicht damit. Theodore Burton? Martin musste schmunzeln. Na, ich muss jetzt in die Küche. Wir sehen uns später, mein Freund. Theodore beruhigte sich allmählich wieder. Seine Gedanken waren schon lange nicht mehr so klar wie in den ersten Tagen, als er eines Morgens in dem Altenheim erwacht war. Damals konnte er sich noch an den Klang seiner Stimme erinnern, an den Abend zuvor, an den Geschmack des Mojitos und an seine Begleitung. Die Vergangenheit war noch immer zum Greifen nah. Mittlerweile aber waren seine Gedanken von einem dicken Nebel durchzogen, getränkt in einem Cocktail aus Paracetamol, Morphium und Wundsalbe. Dennoch konnte er sich an Theodor, sich selbst, erinnern. Auch wenn die Erinnerung an sein altes Leben mit jedem neuen Tag noch weiter in die Ferne rückte, aufgeben konnte und wollte er sich nicht. So war der heutige Tag, der 23. März 2024, ein besonderer. Zum ersten Mal durfte er sich jemandem mitteilen, auch wenn Martin nicht den Anschein erweckt hatte, dass er ihm glauben würde. Zumindest gab es nun einen Weg der Kommunikation, einen Funken Hoffnung. Er überlegte sich, was er ihm als nächstes sagen würde. Das hat ihn bestimmt ein bisschen neugierig gemacht, dachte er sich, als ihm eine Pflegerin den Kleiderschutz um den Hals legte und ihm das Abendessen servierte. Es sah danach aus, als wäre es die Gemüsesuppe vom Vortag. Wenigstens hatten sie es mit ein paar Hühnchenkeulen ergänzt. Eine Pflegerin saß sich neben ihn, löste mit dem Löffel das zarte Hühnerfleisch vom Knochen, mischte ein wenig vom Verdicker in die Suppe und führte den Löffel an Theodors Mund. Ja, ganz bestimmt hatte sie neugierig gemacht. Nach dem Essen wurde er zurück auf sein Zimmer gebracht. Die gleiche Pflegerin, die ihm beim Essen half, platzierte seinen Rollstuhl vor dem kleinen Fernseher neben dem Bett und schaltete durch ein paar der Sender. Als ein Fußballspiel auf dem Bildschirm zu sehen war, legte sie die Fernbedienung auf den kleinen Nachttisch und verließ den Raum. Das tat sie immer so, wenn sie Schicht hatte. Anscheinend dachte sie, Theodor wäre ein Fußballfan, dem war nicht so. Er hasste dieses gottverdammte Ballspiel über alles. Normalerweise machte er die Augen zu, doch dieses Mal folgte er dem runden Ding über das Spielfeld. Auf keinen Fall wollte er schon wieder in eine Art Trance verfallen. Diese Klarheit musste er sich bewahren, denn seit Wochen war er nicht mehr so wach. Manchester gegen Madrid, hörte er seine Stimme in Gedanken. Der Auftragsort war London. Er erinnerte sich an seinen Bruder, der Fußball über alles liebte und ein großer Manchester-Fan war. Sein Blick streifte durch das Publikum, doch die Gesichter waren zu klein und zu unscharf, um jemanden zu erkennen. Auch rutschte seine Brille wieder langsam sein Nasenbein entlang. Nach etwa 5 Minuten, als sich das Brillengestell am unteren Ende seiner Nasenspitze befunden hatte, betrat Martin das Zimmer. »So, mein Freund, bereit fürs Bett?« Er schaltete den Fernseher aus und es folgte das gleiche abendliche Prozedere wie immer. Mittlerweile war Martin ihm sympathisch geworden. Er war freundlich, fürsorglich und hatte das richtige Feingefühl für diese Arbeit. So hatte Theodor ihn als Pfleger sehr zu schätzen gelernt. Während er ihm eine neue Jogginghose anzog, blinzelte Fjodor wieder energisch mit den Augen und suchte nach seinem Blickkontakt. »Komm, sprich mich drauf an. Ich weiß, dass ich dich neugierig gemacht habe. Komm schon, ich heiße Fjodor. Es ist die Wahrheit.« Martin legte ihn behutsam mit dem Rücken auf das Bett und zog ihm die flauschige Decke über den Körper bis hoch zu seinem Hals und warf ihm ein freundliches Lächeln entgegen. »Fjodor Burton, also. Du hast vielleicht Fantasie, mein Freund.« Er saß sich auf einen Stuhl neben Fjodors Bett und grinste ihn an. »Na gut, lass uns mal schauen, was wir da so im Internet von dir finden. Du bist bestimmt ein berühmter Schauspieler oder ein Fußballer.« Er drehte den Fernseher ein wenig leiser, griff in seine rechte Hosentasche und zog sein Smartphone heraus. »Fjodor Burton, London, oder?« Fjodor blinzelte energisch mit den Augen. Martin tippte den Namen in den Balken der Google-Suche und drückte anschließend auf den blauen Suchen-Button. »What the fuck?« Er runzelte die Stirn. Zu Recht, denn auf dem Bildschirm des Smartphones erschienen gleich mehrere Treffer. Die ersten paar Ergebnisse waren mehrere Jahre alte Newsbeiträge. »Fjodor Burton aus London, in Bangkok vermisst.« Er sagt nichts und las sich durch die einzelnen Ergebnisse. »Eltern des Vermissten suchen in Thailand verzweifelt nach ihrem Sohn.« »Fjodor Burton, Hinweis auf Entführung. Polizei sucht nach junger Frau.« Immer wieder landete er auf den Bildern einer Überwachungskamera. Sie zeigten Fjodor, wie er zusammen mit einer jungen Frau an einem Marktstand vorbeilief. Die Bilder waren stark verschwommen. »Fjodor Burton, Jahrgang 1995 aus London. Was ist passiert?« »Junger Mann aus London vermisst. Womöglich Entführung. Organhandel in Thailand. Insider packen aus.« Martin schüttelte ungläubig mit dem Kopf. »Das kann nicht sein. Woher weißt du das, Chuck?« fragte er Fjodor mit ernster Stimme. Zugleich beantwortete Martin sich die Frage, während er seine Gedanken sortierte. Womöglich hatte er davon in einer der Zeitungen gelesen, einer Schlagzeile oder in den Nachrichten. Das würde Sinn ergeben, dachte er sich. Genau in diesem Moment betrat Bertha, die ältere Pflegerin mit der kräftigen Stimme, das Zimmer. »Na, ihr zwei, seid ihr fertig?« »Ja, sind wir«, antwortete Martin, versteckte das Smartphone in der Hosentasche und stand auf. »Bertha, du glaubst nicht, was mir Chuck heute erzählt hat.« Er faltete das Blatt Papier auseinander und zeigte ihr die von Fjodor gebildeten Sätze. Sie griff nach dem Papier, dimmte das Licht und lief mit ihm zusammen hinaus in den Flur. »Zeig mal her, was hast du denn hier?« Es war das letzte Mal, dass Fjodor Martin sah, denn nach diesem Abend war er nie wieder bei der Arbeit erschienen. Bei einem Gespräch zwischen ein paar Pflegerinnen hatte Fjodor mitbekommen, dass er anscheinend von heute auf morgen gekündigt hatte. »Wo ist eigentlich Martin?« »Er hat anscheinend ein Jobangebot in Frankreich bekommen, hat einfach so gekündigt.« »Unverschämt, einfach so zu verschwinden, wir sind eh schon unterbesetzt«, antwortete eine der Pflegerinnen. Mit Martins Verschwinden verlor Fjodor auch den letzten Funken Hoffnung. »Was habe ich mir erhofft? Wieder jung zu sein? Rettung? Ein Helikopter, der auf dem Vorplatz des Altenheims landet und mich nach Hause fliegt? Die internationale Presse, die meine Geschichte publik machen wird?« Seine Augen blinzelten wieder energisch auf. »Fjodor Burton, ich bin Fjodor Burton, Fjodor.« Die Tage verstrichen und aus der Zeit wurde ein Morast aus dumpfen Erinnerungen. Bis zum 12.06.2024. Bertha legte die Zeitung wieder zu seinem Frühstück und beugte sich zu ihm. »Chuck, du bekommst einen neuen Sitznachbar. Gerald ist gestern Abend zurückgekommen. Ihr seid im gleichen Alter. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen.« Sie klopfte ihm ein wenig fester auf die Schultern und schob einen alten Mann mit lichtem Haar und fahler Haut neben ihn an den Tisch. Fjodor versuchte, zu ihm zu schielen, doch die Augen machten wieder ein paar unkontrollierte Bewegungen. Bertha saß sich zu ihm an den Tisch, griff nach der Hand des Neuankömmlings und spannte ihm das Pulsmessgerät um den Oberarm. »Du bist als nächstes dran, Chuck.« Geralts rechte Hand lag nun auf dem Tisch. Fyodor konnte sie gut erkennen. Sie war dünn, knochig und blass, genauso wie seine. Doch im Gegensatz zu Fyodors Unterarm war auf Geralts ein Muster zu erkennen. Ein Tattoo. Das Muster kam Fyodor bekannt vor. Es war, als hätte er es schon einmal gesehen. Die Linien waren blass geworden, an manchen Stellen kaum mehr zu erkennen, doch umso länger er es betrachtete, umso besser konnte er es erkennen. Bertha streckte Geralts Arm ein wenig nach vorne. Nun war sich Fyodor sicher. Das kenne ich. Der Unterarm zierte die Abbildung eines Sonnensystems, genauer gesagt die Reihenfolge der 9 Planeten. In einer Linie zogen sie sich hoch bis zum Ellenbogen des alten Mannes. Der Pulsmesser piepste 2-mal hintereinander, woraufhin bei dem kleinen Bildschirm mehrere Ziffern aufblinkten. »So, schon sind wir fertig.« Bertha notierte sich die Zahlen auf einem Zettel. »Unglaublich, Geralt. Du hast einen Puls wie ein 20-Jähriger«, kommentierte Bertha das Ergebnis. Anschließend drehte sie sich zu Fyodor, oder wie sie ihn nannte, Chuck. »Jetzt bist du dran, mein Freund«,